Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sagte Johannes, einer der 12, zu Jesus: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb, und wir versuchten, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus erwiderte: Hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Namen eine Machttat vollbringt, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Wer einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Wenn dir deine Hand Ärgernis bereitet, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. Und wenn dir dein Fuß Ärgernis gibt, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dir dein Auge Ärgernis gibt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Los sei dir,
Christus. Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, wir feiern Patrozinium und wir feiern den Namenstag dieser Kapelle, nämlich der Michaelsbergkapelle. Michael, der Erzengel, der Engelsfürst, Michael, der die Frage stellt mit seinem Namen: Wer ist wie Gott? Und das ist gar nicht so ohne, denn wenn wir die heutigen Texte uns noch einmal vor Augen führen, da stellt sich wirklich die Frage: Wer ist wie Gott? Was maßen Menschen sich an? Was verhindern Menschen durch ihre Gedanken, durch ihre oft begrenzten und systemorientierten Gedanken? Da sind 70, die den Mose entlasten sollen. Der Mose hat es ja nicht einfach gehabt. Auf der einen Seite war er derjenige, der sich immer wieder Gott aussetzte und von Gott auch Aufträge bekommen hat, wo man wirklich sagen muss: Aber hallo, wie soll ich das schaffen? Und auf der anderen Seite hat er sich dem Volk Israel immer wieder stellen müssen und das Volk murrte. So lesen wir es immer wieder auf dem Weg durch die Wüste. Als sie nichts zu essen hatten, bekamen sie das himmlische Manna. Statt sich zu freuen, murren sie: In Ägypten haben wir Fleisch gehabt. Als der Mose zu lange auf dem Berg oben blieb, haben sie angefangen, ums goldene Kalb zu tanzen. Der Mose hatte es nicht leicht. Und Gott schafft ihm Entlastung mit diesen 70, und zwei sind irgendwie bei diesem Ritual nicht dabei. Und schau an, die empfangen trotzdem der Heilige Geist. Und gleich sind welche da, die systemimmanent denken: Wenn die das Ritual nicht erfahren haben, sollen sie auch nicht prophetisch reden. Systemimmanentes Denken. Wer gehört dazu? Wer gehört nicht dazu? Wer bestimmt, wer dazu gehört? Wer ist wie Gott? Eine ähnliche Szene im Evangelium. Da treibt doch einer Dämonen aus und gehört gar nicht zu Jesus. Ist ja allerhand. Und natürlich regen sich die Jünger auf, und vielleicht regen sie sich auch zu Recht auf, denn im gleichen Evangelium hören wir ein paar Stellen vorne dran, dass sie auch Dämonen austreiben wollten und bei ihnen hat es nicht funktioniert. Obwohl sie von Jesus gesandt waren, funktioniert es nicht. Und bei dem klappt es. Und sie verlangen von Jesus, systemimmanent zu denken: Der gehört nicht dazu, also darf er das nicht. Und wir haben ihm auch gesagt, dass er das nicht darf. wer ist wie Gott? Und beide reagieren ähnlich. Mose sagt, was soll ich da verhindern und verbieten, wenn Gott seinen Geist ausgießt und die zwei, die beim Ritual am Bundeszelt nicht dabei waren, auch den Geist empfangen, auch prophetisch reden. Wer bin ich, dass ich sage, die dürfen das nicht? Bin ich Gott? Und Jesus sagt was Ähnliches. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wir spüren, da ist eine Weite drin, die Systeme und systemanalytisches Denken durchbrechen. Es geht nicht darum, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, sondern es geht darum, erlauben wir Gott dort zu wirken, wo er will, oder glauben wir ihm Vorschriften machen zu dürfen, wo er handeln darf und wo nicht. Und das ist brandaktuell. Es ist brandaktuell. Denn auch heute denken wir Menschen systemimmanent. Auch heute denken wir, dass Gott nur dort wirkt, wo wir als Kirche, wo wir als Verantwortliche in der Kirche das auch erlauben. Wer ist wie Gott? Ich glaube, Schwestern und Brüder, dass es richtig ist, was der Mose sagt. Nämlich, ich wollte und wünschte mir, dass alle diesen Geist Gottes des Prophetentums und des Priestertums erhalten. Und Jesus bestätigt das auch. Denn jeder von euch ist getauft zum Priester, König und Propheten. Jeder von euch ist getauft und hat diesen Geist empfangen, indem er für diesen Gott in dieser Welt seine Güte, seine Liebe sichtbar machen soll in Wort und Tat. Und die Frage wird sein, nehmen wir diesen Auftrag ernst oder lassen wir uns von Ängsten steuern, die sagen, dann haben wir es nicht mehr im Griff. Wenn es da jeder von euch prophetisch redet, wenn jeder von euch meint, er ist ein Priester, aber kommen wir da hin. Wir kommen zum Reich Gottes. Wir kommen zum Reich Gottes, weil Reich Gottes dort entsteht, wo Menschen sich öffnen für diesen Geist, wo sie ihre Gaben in diesem Geist wahrnehmen, die in ihnen grundgelegt sind und wo sie aus diesen Gaben heraus leben und Welt gestalten. Und wenn ich mir das vor Augen führe, dann macht mir auch die XXL-Pfarrei keine Sorge, die auf uns zukommt 2025. Ihr wisst ja, das ganze Dekanat Bruchsal soll eine große Kirchengemeinde werden mit 118.000 Katholiken. Von dahinter, hinter Brette bis dann über bei Philippsburg. Ich bin jetzt zwar 7 Jahre da, aber ich habe die Grenze noch nicht so im Kopf. Ich merke nur, es ist riesig. Es braucht uns nicht ängstigen. Denn dort, wo Kirche diesen Auftrag nicht offiziell wahrnimmt, wo sie keine Priester vor Ort hat, um Gemeinde zu bauen, wo sie keine Hauptamtlichen vor Ort hat, um Gemeinde zu bauen, dort dürft ihr darauf vertrauen, dass wenn ihr aus eurer Begabung heraus lebt und gestaltet, kleine Gemeinschaften entstehen, die sich zum Gebet treffen, die sich zum Bibellese treffen, die sich dazu treffen, das Leben im Glauben zu teilen. Und wir haben in der Geschichte Beispiele, wo von einem Tag auf den anderen die Amtskirche nicht mehr da war. Und die Kirche genau darin überlebt hat, dass Getaufte diesen Dienst wahrgenommen haben. Das war in Burundi so. Von dort kam dann das Bibelteilen zu uns nach Europa. Viele von euch kennen es vielleicht, mancher kennt es auch nicht. Das war in China so. Als die Priester und Ordensmissionare weg waren, die haben nicht viel Erfolg gehabt. Weil die im Buddhismus lebenden Menschen Gelassenheit genug hatte zu sagen, lass die mal reden, guck mal. Und wie sie weg waren, plötzlich waren Christen da. Und plötzlich ging eine Bewegung durch das Land, in Japan vor allem, und wir feiern einen Tag mit über 150 Märtyrern, die alle für den Glauben gestorben sind. Jetzt wünsche ich nicht uns allen, die wir hier auf dem Berg sind, dass wir für den Glauben sterben müssen. Aber ein bisschen sterben werden wir müssen, weil wir werden auf Liebgewonnenes verzichten müssen, auf lange Sicht. Und es wird nur dort weitergehen, wo Menschen bereit sind, aus ihren Taufgaben, die sie bekommen haben, aus ihren Firmgaben, die sie bekommen haben, heraus, diesen Dienst am Nächsten, diesen Dienst am Wort, diesen Dienst an der Gemeinschaft zu tun. Und ich hoffe und wünsche mir, dass die systemimmanent Denkenden in unserer Kirche, angefangen bei den Bischöfen, sich ernsthaft Gedanken machen, ob wir ihm wirklich vorschreiben können, diesem Gott, wer berufen ist zum Priestertum und wer nicht. Und ob es nicht endlich Zeit ist, da hinzuschauen und zu sagen, da ist ein Mensch, egal ob Frau oder Mann, da ist ein Mensch, der hat die Gabe des Lehrens, der hat die Gabe zu leiten, der hat die Gabe zu predigen, der hat die Gabe, Menschen zusammenzuführen. Und diese Gabe bestätigen wir durch das Sakrament. Dass wir von dem wegkommen, dass wir glauben, wir spenden ein Sakrament und dann sind diese Gaben da. Das hat man mir mal gesagt. Ich habe gesagt, Herr Personalreferent, ich glaube nicht, dass ich der Richtige für diese Stelle bin. Ich glaube, dass ich mit meinen Begabungen da nicht viel dienen werde. Und mit meiner Art auch nicht. Und die Antwort war aber, Herr Fritz, Sie haben doch die Weihe empfangen. Vertrauen Sie. Und ich glaube, das war gar nicht so verkehrt. Ich glaube tatsächlich, dass Gott so großmütig ist, dort auch zu wirken, wo die Kirche das Sakrament spendet. Aber ich glaube, wir müssen aus diesem Automatismus und aus diesem fast magischen Verständnis herauskommen, dass nur dort etwas geschieht. Und wir müssen aufhören, mit einem neidischen Blick auf andere zu schauen, weil die bessere Gabe haben wie wir, weil die anders lebe, vielleicht besser lebe wie ich, und müssen uns darüber freuen, dass es solche Menschen gibt. Und wir müssen aufhören, anderen, die sagen, ich glaube, diese Gaben bei mir zu entdecken, zu unterstellen, sie wollen nur Macht. Wenn ich höre, dass es all denen Frauen, die sagen, ich glaube, dass ich diese Berufung habe, von den Amtsinhabern oft unterstellt wird, die wollen nur Macht. Dann merken sie nicht, dass sie damit auch sagen, wir haben die Macht. Wir haben die Macht. Wer ist wie Gott? Wer ist wie Gott? Ihr spürt, es treibt mich um. Ihr spürt, ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Aber ich glaube, dass wir ganz, ganz viel verspielen als Kirche, wenn wir nicht aufhören, an Macht und an Systemimmanentem festzuhalten und nicht diese Weite annehmen, die Jesus hatte. Denn komischerweise sagt er nicht, bringt mir den mal her, diesen Wunderheiler da, und dann gebe ich ihm einen Auftrag und jetzt ist es offiziell. Nichts von dem geschieht. Er lässt ihn wirken, er lässt ihn handeln, er lässt ihn weitermachen in seinem Namen. Amen.